ARD.
Ich bin da aufgewacht an dem Morgen des 28. Mai und habe eben schon so beim das erste Augenöffnen gemerkt, da ist was nicht in Ordnung. Irgendwas stimmt nicht wirklich.
Es gibt ja die Redewendung vom bösen Erwachen. Ein Moment, den Maike Feldmann wirklich erlebt hat. Denn als sie an diesem Morgen die Augen aufmacht, sieht sie auf einmal wie durch einen undurchdringlichen Nebel. Was passiert ist und was dahinter steckt, das erfahrt ihr jetzt. Und damit hallo und herzlich willkommen bei Abenteuerdiagnose, dem einzigen und natürlich einzig wahren Medizinkrimi-Podcast hier in der ARD-Audiothek. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Wir liefern euch heute wieder einen packenden Fall zum Mitfiebern und gerne auch miträtseln. Es geht wie immer um einen Menschen mit mysteriösen Symptomen und um Ärzte und Ärztinnen, die wie Detektive nach der richtigen Diagnose fahnden. Ich bin Anke Christians und arbeite als Medizinredakteurin beim NDR und mir gegenüber sitzt heute zum allerersten Mal mein Kollege Lukas Riegmann. Hallo Lukas, schön, dass du hier bist.
Hallo Anke.
Lukas, du hast den Fall recherchiert und mit Maike Feldmann und ihren Ärzten und Ärztinnen gesprochen. Maike haben wir ja gerade schon kurz gehört. Erzähl doch mal, wie hast du sie kennengelernt und was waren so deine ersten Eindrücke?
Ja, gerne. Also Maike Feldmann ist eine junge, sehr sympathische Frau, Ende 30. Sie ist jemand, mit dem man sich auf Anhieb so eine Stunde unterhalten kann. Also unser erstes Telefonat war da schon recht lang. Sie ist sehr zielstrebig und ehrgeizig, wodurch sie sich auch oft selbst sehr viel Stress macht. Ein Punkt, der in dieser Geschichte auch immer mal wieder eine wichtige Rolle spielen wird. Sie lebt in Hannover, ist Kunsthistorikerin und beschäftigt sich mit Architektur. 2016, als ihre Diagnosegeschichte beginnt, ist sie gerade dabei, ihre Doktorarbeit zu schreiben.
Okay, alle Achtung. Ich habe eine Freundin, die ihren Doktor gemacht hat. Daher weiß ich, das ist wahnsinnig viel Arbeit und eine echt stressige Zeit.
Definitiv. Maikes Schwester Wiebke hat mir auch erzählt, dass ihre Schwester eine Perfektionistin ist und sich dadurch selbst stark unter Druck setzt. Dazu kommt, dass sie neben dem Schreiben an der Doktorarbeit auch noch arbeiten muss.
Klar, auch Doktoranden müssen ja irgendwas essen und ihre Miete bezahlen.
Du sagst es. Tagsüber schreibt sie also an der Doktorarbeit, nachts jobbt sie in einer Billardbar.
Spannend.
Ja, sie steht da hinter dem Tresen und schenkt Getränke aus. Sie hat in unserem Gespräch auch schon erzählt, dass ihr das eigentlich sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Ne? Nette Kollegen, ihre Schwester Wiebke hat da auch mal eine Zeit lang gearbeitet, also man kennt sich. Aber auf der anderen Seite beschreibt sie auch, dass es ein sehr stressiger Job ist. Also gerade am Wochenende ist es super voll, es ist super laut, sehr, sehr viel Stress. Und eigentlich hat sie auch dann zugegeben, wenn man jetzt im Nachhinein drüber nachdenkt, war es eigentlich alles immer ein bisschen zu viel.
Und wie geht's jetzt genau los mit ihrer Diagnosegeschichte?
Ja, also wie gesagt, 2016 ging es los. Maike ist voll im Stress und arbeitet in dieser Billardbar. Samstagnacht, es war ordentlich was los und die Schicht ist schon vorbei. Sie ist noch am Abwasch machen. Da kommt es zu einem ersten merkwürdigen Zwischenfall. Du musst dir die Situation so vorstellen, ihre Chefin kommt rein, möchte mit ihr über den Dienstplan sprechen. Und als Maike antworten möchte, kann sie es einfach nicht.
Was heißt das? Sie kann es nicht.
Ja, es hat ja tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes die Sprache verschlagen. Was da genau passiert ist, erzählt sie uns am besten selbst.
Es kam einfach nichts raus. Ich habe mehrfach angesetzt und immer wurde es irgendwas Komisches, aber kein Satz. Und als ich dann gemerkt habe, ich komme da jetzt gerade einfach nicht raus, bin ich eben auch in Panik geraten und habe angefangen zu weinen und
Total verständliche Reaktion, so plötzliche Sprachaussetzer, mega beängstigend. Da ist mein erster Gedanke und ich schätze mal, das ging ihr auch so, Schlaganfall, ein Blutgerinnsel, das eine Ader im Gehirn verstopft und das führt dann zu einem Ausfall des Sprachzentrums.
Ja, genau diese Riesensorge haben natürlich auch Maikes Kollegen und fahren sie dann auch ganz schnell ins Krankenhaus. Parallel rufen die Kollegen dann auch Maikes Schwester Wiebke an. Wie gesagt, man kennt sich, man hat die Telefonnummer. Doch Wiebke ist gerade gar nicht in der Stadt.
Ich war zu dem Zeitpunkt, als das erste Mal aufgetreten ist, war ich gerade auf Borkum. Ich bin am Abend vorher gekommen, bin dann mit der nächsten Fähre zurück. Tatsächlich auf dem Weg nach Hannover habe ich so ein bisschen gegoogelt, weil ich dachte, das ist ja, also kann ja gar nicht sein. Aber habe dann auch gelesen, dass das durchaus schon auch jüngere Menschen treffen kann.
Darüber haben wir hier im Podcast schon mal gesprochen. Ist ein ganz wichtiger Punkt, weil das vielen gar nicht klar ist. Auch junge Menschen, also so zwischen 18 und 50, die auf den ersten Blick völlig gesund sind, können einen Schlaganfall erleiden. Wobei das dann oft ganz andere Ursachen hat. Zum Beispiel angeborene Herzfehler, Gerinnungsstörungen oder aber Gefäßeinrisse an der Halsschlagader. Also Warnzeichen wie eine verwaschene Sprache oder ein herunterhängendes Augenlid oder ähnliches sollte man auch bei jungen Menschen ernst nehmen und am besten gleich den Notruf wählen. Denn wenn es wirklich ein Schlaganfall ist, dann gilt Time is Brain. Wie ist das bei Maike? Sie ist in der Notaufnahme ja bestimmt ganz schnell untersucht worden. Was wurde dabei festgestellt?
Ja, tatsächlich war die Reaktion der Ärzte erstmal ein wenig verhalten, weil Maike Feldmann kommt nicht mit dem Rettungswagen, sondern steigt aus dem Privatwagen eines Kollegen aus und geht dann eigenständig zu Fuß in die Notaufnahme. Und sie kann halt auch widersprechen zu dem Zeitpunkt, ist auf dem ersten Blick also überhaupt gar kein Notfall. Doch als sie dann von ihren Sprachaussetzern erzählt, sind die Ärzte dann doch beunruhigt und beginnen mit der Spurensuche. Maike Feldmann erinnert sich, dass da viele Bluttests gemacht wurden. Sie wurde ins CT geschoben, aber es lässt sich einfach nichts finden.
Das ist ja einerseits beruhigend, das spricht ja eher gegen einen Schlaganfall, aber dass die Symptome nach kurzer Zeit wieder verschwinden, könnte auch ein Anzeichen sein für eine transitorische ischämische Attacke, kurz eine TIA, das ist so eine Mini-Durchblutungsstörung im Gehirn, die sich schnell wieder auflöst, die aber dabei trotzdem sehr gefährlich sein kann. Haben die Ärzte das auch abgeklärt?
Ja, also im Interview hat sie mir davon nichts erzählt, aber es klang schon so, dass sie da sehr umfangreich durchgecheckt wurde. Also ich glaube, da kann man von ausgehen.
Es muss ja jetzt eine andere Erklärung geben. Hatten die Ärzte damals denn noch einen anderen Verdacht?
Ja, tatsächlich. Also die Ärzte vermuten, dass sie vielleicht einen epileptischen Anfall hatte und der für die Sprachaussetzer verantwortlich sein könnte.
Bei Epilepsie denken viele ja sofort an dramatische Krampfanfälle, also an Menschen, die zuckend zu Boden stürzen, die vielleicht auch Schaum vorm Mund haben, das Bewusstsein verlieren. Lukas, ich glaube, hier können wir mal wieder ein bisschen mit Medizinmythen aufräumen, denn epileptische Anfälle laufen oft ganz anders ab als in dieser landläufigen Vorstellung. Magst du vielleicht mal kurz erklären?
Gerne. Also Epilepsie ist eine Erkrankung des Gehirns und kann verschiedene Ursachen haben. Bei einem Anfall geben die Nervenzellen im Gehirn gleichzeitig sehr starke Signale ab. Durch diese Überaktivität kommt es dann zu diesem Anfall. Und da gibt es sogenannte fokale Anfälle, bei denen nur ein begrenzter Bereich im Gehirn betroffen ist und die manchmal von Außenstehenden kaum wahrzunehmen sind. Diese Anfälle können sich zum Beispiel dadurch äußern, dass jemand auf einmal regungslos vor sich hin starrt, dass er oder sie ein Kribbeln in einem Körperteil empfindet oder aber, dass er oder sie kurzzeitig nicht mehr richtig sprechen kann.
So wie bei Maike. Haben die Ärzte sie denn weiter in die Richtung untersucht und tatsächlich eine Epilepsie diagnostizieren können?
Nein, alle Untersuchungen, wie zum Beispiel ein EEG, also eine Messung der Gehirnströme, waren unauffällig. Und da Maike Feldmann plötzlich dann sehr starke Kopfschmerzen bekommen hat und seit der Jugend schon unter Migräneanfällen leidet, wurde letztendlich ein schwerer Migräneanfall für die Sprachstörung verantwortlich gemacht.
Ich habe das für den Moment dann erstmal so hingenommen. Es blieb aber einfach ein ungutes Gefühl, weil ich für mich irgendwie wusste, dass das war nicht alles.
Jetzt ist Migräne ja wirklich super häufig. Ich wette, so gut wie jeder von euch kennt jemanden mit Migräne oder ist selbst betroffen. Wir alle wissen, dass bei Migräne der Kopf furchtbar hämmert oder dröhnt. Was Nicht-Betroffene aber oft nicht wissen, einem Anfall kann eine sogenannte Aura vorausgehen. Das sind neurologische Ausfallerscheinungen. Nicht richtig gucken können, Kribbeln oder Taubheitsgefühle.
Und manchmal eben auch Sprachstörungen oder sogar Lähmungserscheinungen.
Die aber in der Regel nicht gefährlich sind, sondern von ganz alleine wieder verschwinden. Wie geht Maike Feldmann denn von nun an damit um? Sie muss ja wahrscheinlich damit rechnen, dass das wieder passieren kann.
Ja, sie versucht erstmal so weiterzumachen, ne? Und zieht das stressige Arbeitspensum weiter durch, tagsüber Doktorarbeit, abends Geld verdienen. Und tatsächlich passiert es dann kurze Zeit später auch wieder. Also diesmal steht sie dann hinter der Bar, nimmt gerade eine Bestellung entgegen und sie kann einfach nicht antworten. Also es verschlägt ihr wieder die Sprache. Aber diesmal bleibt sie verhältnismäßig ruhig, sagt sich, das ist nur eine Migräne-Aura und findet auch einen kreativen Weg, trotzdem weiterzuarbeiten.
Ich habe dann einfach probiert, ob ich aufschreiben kann, was ich sagen möchte. Und das hat wunderbar geklappt. Und wenn man dann in so einer Kneipe am Wochenende arbeitet, ist es wahnsinnig voll, ist es wahnsinnig laut. Es stellt niemand in Frage, wenn man aufschreibt, was man sagen möchte. Und damit bin ich dann ganz gut durchgekommen. Aber ein gutes Gefühl war es eben trotzdem nicht.
gut durchgekommen. Das bedeutet, sie hat abgewartet, bis der Anfall vorbei war.
Ja, richtig.
Und ist auch danach nicht nochmal ins Krankenhaus oder zum Arzt?
Nee, also da beim letzten Mal ja auch keine genaue Diagnose gestellt werden konnte und die Symptome dann auch wieder von alleine verschwunden sind, will sie auch bei diesem Mal dann abwarten. Und tatsächlich kann sie auch dieses Mal dann schon nach kurzer Zeit wieder sprechen. Und ja, nimmt es dann einfach so hin. Das Ganze passiert dann noch mindestens einmal, also eine Situation, an die sie sich noch erinnern kann. Und dann ist auf einmal der Spuk vorbei. Es passiert einfach nicht mehr.
Okay.
Hier müssen wir jetzt auch dann einen kleinen Zeitsprung machen. Also wir sind jetzt mittlerweile im Jahr 2019 und Maike hat sich in dem Zeitraum dann auf die Verteidigung ihrer Doktorarbeit vorbereitet.
Sie ist also wieder voll im Stress.
Richtig. Sie arbeitet wieder nonstop, ist voll fokussiert, um endlich ihren Doktortitel zu bekommen. Doch dann?
An einem Freitagnachmittag saß ich am PC und habe diesen Vortrag vorbereitet und hatte dann das Gefühl, da ist irgendwie so eine flimmernde Ecke im Auge. Ich habe mir da erstmal gar nicht weiter Gedanken zugemacht, weil ich eben vor diesem Migräne-Hintergrund dachte, das ist jetzt vielleicht einfach eine Augenmigräne.
Eine flimmernde Ecke im Auge. Lukas, kannst du das nochmal ein bisschen genauer beschreiben für uns?
Ja, das ist auch für sie schwierig gewesen, das den Ärzten verständlich zu machen. Also im linken Auge sieht sie am Rand ein Zacken, wie sie das beschreibt. Also eine klar erkennbare geometrische Form, wie so ein Dreieck.
Darüber haben wir ja vorhin schon kurz gesprochen, dass auch bei Migräne Sehstörungen auftreten können. Würde also passen, sie vermutet das ja selber. Wie hat sie denn dann reagiert?
Erstmal wieder relativ gelassen. Also sie legt sich hin, ruht sich aus und hofft, dass die Probleme dann von alleine wieder weggehen. Doch dieser Zacken in ihrem Gesichtsfeld verschwindet einfach nicht. Und das kennt sie auch nicht so richtig von ihren Migräneattacken. Also sie kennt so ein Flimmern vor den Augen, aber dieser Zacken ist irgendwie was Neues. Und dann ist sie am Abend doch etwas beunruhigt und lässt sich dann von ihrem Freund ins Krankenhaus fahren. Doch die Ärzte da vor Ort sehen erstmal überhaupt gar keinen Handlungsbedarf.
Die haben mich nach Hause geschickt mit den Worten, machen Sie doch erstmal Wochenende. Also bin ich nach Hause gefahren.
Die Ärzte glauben möglicherweise an so eine Art Stressreaktion.
Ja.
Hat denn ein Wochenende Ruhe geholfen?
Nee, leider bringt die Erholungspause überhaupt gar nichts. Also auch dann noch am Montag, also schon einige Tage später, ist der Zacken im linken Auge immer noch da. Sie ist jetzt auch dann wirklich schon deutlich besorgter und fährt dann einfach mal morgens zu ihrem Hausarzt. Und der sieht das Symptom dann auch nicht mehr so gelassen, ganz im Gegenteil. Ihr Hausarzt Johannes Adam beschreibt das selbst so.
In der Hausarztmedizin spricht man von sogenannten Red Flags oder auch Warnsymptomen, an denen man sich so ein bisschen orientiert. Und Gesichtsfeldausfälle, Sehstörungen gehören definitiv dazu. Also das ist nichts, was man abtun kann, sondern das muss man definitiv verfolgen.
Jetzt können Hausärzte ja keine genaue Diagnostik der Augen durchführen. Ich vermute, Johannes Adam hat Maike direkt zum Augenarzt weitergeschickt.
Ja, ganz genau. Also sie wird direkt weitergeschickt zu einem Augenarzt, der ganz in der Nähe ist. Und dort wird dann auch direkt erstmal eine Gesichtsfeldmessung vorgenommen.
Das können wir ja vielleicht nochmal kurz erklären. Das Gesichtsfeld ist ja der Bereich, den man sehen kann, wenn man mit den Augen einen Punkt fixiert, ohne den Kopf zu bewegen. Das sind so Pi mal Daumen 180 Grad nach rechts und links, sowie nach oben und unten. Und bei dieser Messung des Gesichtsfelds schaut der Augenarzt, ob und wo es in diesem Sichtfeld dann Bereiche gibt, die nicht gesehen werden können.
Ganz genau. Also das funktioniert ungefähr so. Maike muss für diese Perimetrie in ein Gerät schauen, in so eine Art beleuchtete Halbkugel und mit den Augen ein Kreuz in der Mitte fixieren. Und dann erscheinen nacheinander an unterschiedlichen Stellen in der Halbkugel Lichtpunkte. Und jedes Mal, wenn sie einen wahrnimmt, muss sie auf einen Knopf drücken. Und am Ende gibt es dann fürs linke und fürs rechte Auge jeweils eine Grafik und die zeigt dann sozusagen, ob es Bereiche gibt, in denen sie dieses Licht nicht sehen konnte.
Was war denn auf dieser Grafik zu sehen bei ihr?
Ja, das Ergebnis ist leider ziemlich eindeutig. Also im linken Auge ist ein Teil des Sehfelds so zur Nase hin, oben in der Ecke, quasi wie ausradiert. Also da ist auf der Auswertung dann so ein deutlicher schwarzer Fleck zu sehen.
Es gibt ja eine ganze Reihe von Erkrankungen, die das Gesichtsfeld einschränken können. Zum Beispiel Augenerkrankungen, grüner Star oder Makuladegeneration. Hat der Augenarzt denn direkt eine Vermutung, was bei Maike dahinter steckt?
Also man muss sagen, so ein Gesichtsfeldausfall bei einer jungen Frau ist auf alle Fälle nicht normal. Und daher wird sie dann auch direkt weiter ins Krankenhaus geschickt. Diesmal geht es dann in die Medizinische Hochschule Hannover. Und dort haben die Augenärzte einfach nochmal auch andere Möglichkeiten, andere Geräte, um da auch eine Ursache zu finden. Und tatsächlich haben die Mediziner dann auch ziemlich schnell einen ersten Verdacht.
Also sie hatte zunächst gezeigt diesen Gesichtsfelddefekt. Dann hatte sie ein ganz klassisches Zeichen, das nennt sich relatives afferentes Pupillendefizit. Schwieriges Wort, ist eigentlich eine relativ leichte Untersuchung. Man braucht nur so eine Diagnostiklampe und dann geht man von einem zum anderen Auge immer hin und her und guckt auf die Reaktion der Pupille auf das Licht. Und da kann man dann erkennen in dieser Untersuchung, dass die betroffene Seite eine verlangsamte Leitungsgeschwindigkeit hat. Und das ist typisch für eine Sehnervenentzündung.
Lukas, eine neue Stimme. Wer ist das? Stell uns doch mal kurz vor.
Das war Jan Tode, Augenarzt an der MAH. Er hat Maike Feldmann im Verlauf immer mal wieder mitbetreut und auf dem Weg zur Diagnose begleitet.
Jan Todes schließt jetzt also auf eine Sehnerventzündung. Mediziner nennen das ja auch Optikusneuritis, eine Erkrankung, die häufig bei jüngeren Erwachsenen auftritt und dann auch das erste Symptom einer anderen zugrunde liegenden Erkrankung sein kann, und zwar einer ziemlich ernsten.
Ja, die Rede ist hier auf einmal von MS, also Multipler Sklerose, und das ist jetzt auch die Vermutung der Ärzte, dass Maike das hat.
Bei MS kommt es zu chronischen Entzündungen im zentralen Nervensystem. Das Immunsystem betrachtet Strukturen in Gehirn und Rückenmark fälschlicherweise als fremd. Und dann greifen Immunzellen die Ummantelung der Nerven an. Und das führt zu Entzündungen im Gehirn und oft auch am Sehnerv. Ein schwerwiegender Verdacht, der ja aber auch erstmal bewiesen werden muss. Wie machen Jan Tode und seine Kollegen oder Kolleginnen das?
Ja, die Augenärzte holen sich erst einmal Verstärkung von den Neurologen. Und dann werden MRT-Aufnahmen vom Gehirn gemacht und auch eine Nervenwasseruntersuchung. Und was dabei gefunden wurde, erzählt uns Augenärztin Christina Jakobsen.
Sie hatte Auffälligkeiten in der Lumbalpunktion, im Liquor, da waren entzündliche Zellen. Sie hatte Veränderungen im MRT, die nicht ganz typisch waren. Es passte sehr viel zusammen zu dem Beschwerdebild der Optikusneuritis im Rahmen einer möglichen multiplen Sklerose.
Veränderungen im MRT, das heißt, da waren auffällige Stellen in Maikes Gehirn.
Genau.
Möglicherweise Entzündungsherde, wie sie bei Multipler Sklerose typisch sind.
Jein, also die Veränderungen im Gehirn sind für die Ärzte nicht so ganz eindeutig, aber die Kombination aus diesen Auffälligkeiten im Gehirn, einer möglichen Sehnerventzündung und der leichten Entzündungszeichen im Nervenwasser scheint dann den Verdacht doch zu erhärten. Also die Ärzte stellen zwar noch keine finale Diagnose, halten es aber dann doch für sehr wahrscheinlich, dass Maike MS hat, und behandeln sie auch dementsprechend.
Okay, wenn ihr regelmäßig Abenteuerdiagnose hört, dann ahnt ihr wahrscheinlich schon, was für ein Medikament jetzt zum Einsatz kommt. Sie bekommt Cortison, oder Lukas?
Genau, richtig, Anke. Also Maike Feldmann bekommt dann über 5 Tage hochdosiert Cortison. Und warum und was das bewirken soll, das hat mir Neurologe Thomas Skripolitz erklärt.
Cortison ist dafür da, um die Entzündung zu stoppen. Also die Entzündungszellen werden durch das Cortison in die Aktivität gehemmt und werden beseitigt und können nicht mehr die Entzündung hervorrufen. Also wie ein brennendes Haus, was einfach gelöscht wird durch das Cortison. Also wir löschen das Feuer mit dem Cortison und dann kann der Körper selbst dann wieder die Reparatur beginnen, und sodass sich die Symptome dann wieder erholen. Das Ziel ist immer, dass alle Symptome weggehen.
Genau, und nach einer Woche dann hochdosierter Cortisontherapie wird Maike dann auch entlassen.
Schon ein Wahnsinnsmedikament, dieses Cortison. Wie geht's ihr denn? Wie kommt sie mit dieser Diagnose oder Verdachtsdiagnose MS klar? Und hat diese Therapie mit dem hochdosierten Cortison ihre Sehstörung dann beseitigen können?
Ja, also die Diagnose war dann für sie und auch für die Familie natürlich erstmal auch ein Schock. Und man muss leider sagen, dass die Therapie einfach nicht wirkt. Also der Zacken im linken Auge bleibt. Und kurze Zeit später verschlimmert sich sogar die Situation. Also Maike sitzt gerade im Auto und auf einmal wird ihre Sicht schlechter. Das ist natürlich dann so das Worst-Case-Szenario beim Autofahren. Und sie kommt dann auch noch gerade eben heil nach Hause. Also das war für sie echt ein großer Schreck und wird dann auch direkt wieder von ihrem Freund ins Krankenhaus gefahren, in die MHH. Und die Ärzte dort sind dann tatsächlich auch ein bisschen irritiert, denn eine Optikusneuritis müsste eigentlich unter Cortison besser werden. Aber hier ist tatsächlich das Gegenteil passiert. Und eine erneute Gesichtsfeldmessung zeigt dann leider auch, dass der blinde Fleck im linken Auge größer geworden ist.
Och Mist.
Ja, und Augenärztin Christina Jakobsen, die wir ja vorhin schon einmal kurz gehört haben, denkt sich dann auch, was kann das sein, und rollt dann den Fall einfach nochmal neu auf und möchte da die Diagnose überprüfen. Und dieses Mal führt sie noch eine weitere Spezialuntersuchung durch, die ein überraschendes und auch gleichzeitig schockierendes Ergebnis bringt.
Da haben wir dann das erste Mal eine Schnittbildaufnahme der Netzhaut gemacht, eine sogenannte OCT-Untersuchung. Und Dabei konnte man einmal sehen, dass die Nervenfasern an beiden Augen gleich waren und auch im Normbereich. Aber am linken Auge war ein Bereich der Netzhaut deutlich reduziert. Und das war für mich ein Hinweis, dass sie dort einen Arterienverschluss gehabt haben muss.
Lukas, ich glaube, das ist gut, wenn du uns das noch mal ein bisschen übersetzt. Mhm. Bedeutet dieser Befund, dass es doch keine Sehnerventzündung war und damit auch die Diagnose MS ausscheidet?
Genau, keine MS, also das ist die gute Nachricht. Allerdings gibt es auch eine schlechte, denn Maike Feldmann hatte quasi einen kleinen Schlaganfall im linken Auge. Also ein Blutgefäß, das die Netzhaut versorgt, war verstopft und das dahinterliegende Gewebe konnte nicht mehr mit Sauerstoff versorgt werden und ist dann tatsächlich auch abgestorben.
Und das ist der Grund für diese Zacken oder blinden Flecken. Wenn da Gewebe abgestorben ist, dann bedeutet das, genau, das ist unwiederbringlich dahin und die blinden Flecken werden jetzt für immer bleiben?
Ja, leider ja. Also hier ist es tatsächlich so, was einmal weg ist, ist dann auch weg.
Das war ein Riesenschock für mich, zumal ich eben als Kunsthistorikerin, ich arbeite mit Bildern, beziehungsweise in meinem Fall mit Architektur. Also ich bin darauf angewiesen, dass ich sehen kann, wovon ich spreche.
Oh Mann, das ist ja echt furchtbar, Lukas. Ja,
total. Also vor allem, weil ja auch die Ursache ja immer noch völlig im Dunkeln liegt, ne? Und die Ärzte zu diesem Zeitpunkt fürchten müssen, dass es jederzeit wieder zu so einem Augeninfarkt kommen kann. So nach dem Motto, was zweimal passiert ist, kann natürlich auch ein drittes Mal passieren. Und es ist ihnen leider auch zu dem Zeitpunkt noch überhaupt nicht klar, ob nur die Augen betroffen sind oder ob es vielleicht auch noch an anderen Stellen im Körper Gefäßverschlüsse gibt oder auch geben kann.
Da besteht also ganz dringender Handlungsbedarf. In welche Richtung fahren die Ärzte und Ärztinnen denn jetzt weiter?
Ja, also die große Frage, die sich die Ärzte nun stellen, ist, warum kommt es bei einer so jungen Frau zu diesen Gefäßverschlüssen? Und worauf es dabei ankommt, hat Jan Tode so erklärt.
Man muss auch unterscheiden, bei diesen Infarkten sind das Infarkte, die aufgrund eines Embolus, also eines kleinen Proteinzellklümpchens entstanden sind, oder es sind da Entzündungen, die dann das Gefäß zusammendrücken, weil die Entzündung ja eine Schwellung bewirkt und hier schwellen dann die Gefäßwände an und der Durchmesser im Gefäßinneren wird immer kleiner und dann ist er irgendwann zu und dann hat man den Infarkt infolge der Entzündung.
Ja, um herauszufinden, um welche Art von Verschluss es sich handelt, wird eine sogenannte Farbstoffuntersuchung durchgeführt. Dabei wird, wie der Name schon sagt, ein Farbstoff gespritzt, der sich dann im Körper in den Venen und Arterien verteilt. Und nach einer kurzen Zeit kann man dann den Farbstoff in den Gefäßen mit so einer Spezialkamera sichtbar machen. Und das hat Christina Jakobsen nochmal erklärt.
Wenn wir jetzt zum Beispiel Verschlüsse haben, dann sehen wir, dass ein Bereich nicht durchblutet ist, dann leuchtet es dort nicht weiß, wie die Gefäße sonst dargestellt werden. Und wenn wir jetzt auch Zeichen von Entzündung haben, dann sehen wir dann zum Beispiel aufleuchtende Gefäße.
Und leuchtet da bei Maike jetzt was auf oder was genau leuchtet da auf?
Also bei dieser Farbstoffuntersuchung schaut man sich die kleinen Gefäße im Auge an, ne? Also wenn da alles okay ist, dann sieht das auf den Bildern so aus wie so ein weißer Fluss, der sich dann immer weiter in kleine Bäche verzweigt. Das Weiße ist eben dieser Farbstoff, der dann sichtbar gemacht wird. Und bei Maike ist es so, dass es Stellen gibt, wo dieser weiße Fluss plötzlich unterbrochen ist und der Teil dahinter nicht mehr weiß, sondern schwarz ist. Man kann also deutlich sehen, da ist eine Engstelle und der Farbstoff kann sich in dem Bereich einfach nicht mehr ausbreiten. Besonders interessant war allerdings, dass der Teil vor der Unterbrechung, da sieht es dann so aus, als ob der weiße Farbstoff über die Ufer des Flusses tritt. Also das ist das, was Christina Jakobsen als dieses Leuchten bezeichnet. Da gibt es tatsächlich undichte Stellen in den Gefäßen und der Farbstoff tritt aus, ein Zeichen für Entzündung der Gefäßwand. Nun ist also klar, dass Entzündung der kleinen Gefäße in der Netzhaut für die Verschlüsse und damit für diese blinden Flecken gesorgt hat.
Bei Gefäßentzündungen ploppt bei mir ja sofort das Schlagwort Vaskulitis auf. Das ist eine Autoimmunerkrankung, da kommt es eben genau zu solchen Entzündungen der Gefäßwände. Geht die Spurensuche jetzt auch in diese Richtung?
Ja, ganz genau. Also die Ärzte vermuten, dass eine sogenannte Kleingefäßvaskulitis die Beschwerden verursacht. Also eine Entzündung, die vor allem die kleinsten Gefäße im Körper betrifft. Sie sind sich nun auch zu 100% sicher, dass sie es nicht mit MS zu tun haben, da bei der Erkrankung die Nerven und nicht wie jetzt bei ihr die Gefäße entzündet sind. Genau, und sie gehen jetzt auch davon aus, dass diese Auffälligkeiten in Maike Feldmanns Gehirn, die Ärzte ja ganz zu Beginn in diesem ersten MRT gefunden haben, auch eine Folge von Gefäßentzündungen und infolgedessen von Gefäßverschlüssen sein könnte.
Und das würde bedeuten, Maike hatte auch so eine Art Mini-Infarkt oder Mini-Infarkte im Gehirn.
Genau, ja.
Da müssen die Ärzte doch jetzt aber schnell handeln, um diese Entzündungen und damit weitere mögliche Mini-Infarkte zu stoppen.
Ja, ganz genau. Also deswegen beginnt auch wieder ganz schnell die Therapie.
Dann wurde sie ebenfalls, also erneut dann wieder mit Cortison behandelt. Also das gleiche Prinzip, die Entzündungszellen hemmen. Und dann wurde sie mit einem Medikament längerfristig behandelt, um zu verhindern, dass es zu einem erneuten Aufflammen der Entzündung kommt.
Das war nochmal Neurologe Thomas Kripolitz. Genau, ein halbes Jahr nimmt Maike dann diese Medikamente, ohne dass neue Symptome auftreten. Das Mittel scheint also dieses Mal wirklich die Entzündung gut in den Griff zu bekommen.
Endlich mal eine gute Nachricht. Auf der anderen Seite kann eine hochdosierte Cortisontherapie ja auch ziemlich belastend sein. Kann zum Beispiel zu Gewichtszunahme führen oder auch zu einem aufgeschwemmten Gesicht. Kennen ja vielleicht viele von euch, die schon mal eine längere Zeit Cortison nehmen mussten. Wie ist denn Maike mit dieser Therapie klargekommen?
Ja, man muss schon ehrlich sagen, dass sie unter den Medikamenten doch gelitten hat. Sie hat mir erzählt, dass sie sich wahnsinnig müde und langsam gefühlt hat. Sie konnte nicht mehr am normalen Leben teilnehmen und du hast eben das aufgeschwemmte Gesicht erwähnt. Das Problem hatte sie dann auch. Doch die gute Nachricht ist halt tatsächlich, die Therapie schlägt an. Also ihr Zustand nach einem halben Jahr ist stabil und da beschließen dann die Ärzte auch, das Cortison langsam auszuschleichen.
Wie ging es ihr damit?
Ja, zunächst scheint es ein paar Monate so, als wäre die Situation wirklich unter Kontrolle, sodass auch das zweite immunsuppressierende Medikament reduziert wurde.
Aber dann ging es von vorne los. Ich war das Cortison los, es war Mai inzwischen und ich habe gemerkt, es ist was nicht in Ordnung. Ich sehe eine Zacke in meinem Auge.
Sie lacht das jetzt so ein bisschen weg, aber sie meint ja eine neue Zacke.
Ja, richtig. Also es ist wieder das linke Auge, wieder ein neuer Bereich, der betroffen ist. Und sie fährt natürlich auch wieder sofort ins Krankenhaus. Wieder finden die Ärzte einen Gefäßverschluss. Wieder ist sie 10 Tage stationär aufgenommen, bekommt hochdosiert Cortison und auch noch ein neues Medikament, um zu gucken, dass die Entzündungen diesmal auch wirklich unter Kontrolle sind. Und wird dann am Ende, wie sie selber sagt, vollgepumpt mit Cortison entlassen. Wenige Tage später und jetzt sind wir in dem Moment angekommen, mit dem wir heute in die Folge gestartet sind. Mhm. Maike Feldmann ist mit den neu eingestellten Medikamenten zu Hause, doch als sie morgens die Augen öffnet, merkt sie, dass die Mittel nicht so angeschlagen haben, wie erhofft.
Bin da aufgewacht an dem Morgen des 28. Mai und habe eben schon so beim das erste Augenöffnen habe ich ja mit beiden Augen geguckt, wie man das eben normal macht und habe aber gemerkt, da ist was nicht in Ordnung. Irgendwas stimmt nicht wirklich. Und dann bin ich eben runtergelaufen und mein Freund war im Homeoffice, saß am Schreibtisch und ich bin zu ihm hin. Ich meine, er hat in dem Moment gerade noch telefoniert und dann bin ich da so ein bisschen unruhig neben ihm auf und ab gegangen. Und als er dann das Telefonat beendet hat, habe ich mich eben so vor ihn gestellt und habe mein linkes Auge zugehalten und habe gesagt, ich kann dich nicht richtig sehen. Und er guckte mich eben erstmal auch groß an und meinte, was meinst du damit? Wie, du kannst mich nicht richtig sehen. Dann habe ich eben so ein bisschen mit dem Kopf gedreht und habe gesagt, wenn ich so gucke, dann sehe ich dich. Wenn ich hier ein kleines Stück weiter rüber gucke, bist du einfach weg. So, und da hat er dann überhaupt nicht lange überlegt und meinte so, komm, wir fahren direkt wieder nach Hannover. Wir fahren direkt wieder in die MRH.
Oh Mann, Lukas, wie schrecklich. Das heißt, sie kann mit dem rechten Auge eigentlich kaum noch was sehen.
Ja.
Schon wieder ein Gefäßverschluss?
Leider ja. Und dieses Mal hat es vor allem das rechte Auge getroffen. Und es ist nicht nur ein kleiner Zacken, sondern eine größere Fläche. Ja, Jan Tode und Christina Jakobsen, die Ärzte in der MRH, die Augenärzte, stehen jetzt vor einem riesigen Rätsel. Wie kann es sein, dass trotz der intensiven Therapie ein erneuter Gefäßverschluss aufgetreten ist? Und zu einem Überfluss bekommt Maike parallel jetzt auch noch Probleme mit dem Gehör. Sie bekommt im Krankenhaus plötzlich Ohrenschmerzen und hört dann so ein lautes Knacken. Und danach, also kannst du dir das vorstellen, ist es so, als ob sie so eine Konservendose über dem Ohr hat die ganze Zeit. Und das ist natürlich ein Riesenproblem auf einmal.
Jetzt nimmt dieser Fall ja wirklich dramatisch an Fahrt auf. Maike verliert Stück für Stück nicht nur ihr Augenlicht, sondern möglicherweise stimmt auch was mit ihrem Gehör nicht. Ja. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie sich wie in einem Albtraum gefühlt haben muss. Was machen die Ärzte jetzt aus diesem neuen Symptom? Hängt das ebenfalls mit den Gefäßverschlüssen zusammen?
Genau das muss natürlich jetzt sofort abgeklärt werden. Ne? Also Jan Tode und Christine Jakobsen ziehen mal wieder eine weitere Fachabteilung hinzu, diesmal die Hals-Nasen-Ohrenärzte. Um genau zu sein, die erfahrene HNO-Ärztin Athanasia Warnecke. Hörprobleme können ja verschiedene Ursachen haben. Zum Beispiel könnte es auch ein einfacher, in Anführungsstrichen, Hörsturz sein. Um das besser einordnen zu können, macht sie also als erstes einen Hörtest.
Hörtest, das kennen sicher viele von euch. Da sitzt man mit einem Kopfhörer in einer Kabine und bekommt verschiedene hohe und tiefe Töne zugespielt und muss in dem Moment auf einen Knopf drücken, wenn man die Töne hören kann. Was ist bei Maike rausgekommen?
Das hat Athanasia Warnecke mir im Interview so geschildert.
Bei Frau Feldmann zeigte sich, dass sie auf der rechten Seite ganz normal hört und auf der linken Seite die hohen Töne auch ganz normal wahrnimmt, aber in den tiefen und mittleren Frequenzen eine mittelgradige Höreinschränkung hatte. Für mich wegweisend für Morbus Meniere.
Morbus Meniere, das ist ja der Name einer Erkrankung des Innenohrs, die anfallsartig mit Drehschwindel, Hörminderung und auch Tinnitus einhergeht. Passt das denn so richtig überzeugend zu Maike Feldmanns Symptom?
Mal wieder jein. Also Hörminderung und auch ein Ohrgeräusch passen, aber sie hat ja keinen klassischen Drehschwindel. Darum forscht Athanasia Warnecke auch weiter und lässt unter anderem ein MRT vom Kopf machen. Und dabei entdeckt sie keinen Hinweis auf Morbus Meniere. Dafür fällt ihr ein weißer Fleck mitten im Gehirn auf.
Lukas, ich glaube, du musst jetzt gar nichts mehr sagen. Wir können es uns alle schon denken. Weißer Fleck, Auffälligkeit im Gehirn. Es handelt sich wieder um einen neuen kleinen Infarkt. Mhm. Das hat doch bei Maike Feldmann und ihren Ärzten und Ärztinnen bestimmt Großalarm ausgelöst.
Ja, ich glaube, das trifft es ganz gut. Also die Ärzte haben zu diesem Zeitpunkt das Gefühl, sie müssen dabei zusehen, wie es Maike immer schlechter geht und sie immer weiter ihr Augenlicht verliert, das Gehör verliert. Und man wartet ja quasi schon auf den nächsten Zwischenfall und hat wirklich große Sorgen, dass sie vielleicht sogar komplett erblindet, wenn man das nicht aufhalten kann. Es muss also wirklich ganz dringend eine wirksame Therapie gefunden werden. Doch dafür brauchen die Ärzte natürlich auch erstmal eine genaue Diagnose. Und vor allem Christina Jakobsen hängt sich jetzt nochmal so richtig rein und recherchiert in jeder freien Minute. Also sie durchstöbert Fachliteratur, Artikel, Publikationen. Gibt es vielleicht andere ähnliche Fälle, bei denen eine Diagnose gestellt und auch eine erfolgreiche Therapie eingeleitet werden konnte?
Es muss ja eine ziemlich seltene Krankheit sein, sonst wären die Ärzte ja schneller drauf gekommen. Und sonst hätten wir den Fall ja wahrscheinlich auch nicht hier bei Abenteuerdiagnose.
Richtig.
Wir sind also auf der Suche nach einer Krankheit, die an verschiedenen Stellen, Augen, Gehirn, Ohren, zu Gefäßentzündungen und Verschlüssen führt. Und offenbar handelt es sich nicht um eine klassische Vaskulitis. Findet Christina Jakobsen bei ihrer Recherche denn irgendwas?
Ich finde, das sollte sie doch am besten mal selber erzählen.
Da habe ich ja nochmal angefangen, einem Standardwerk der Augenheilkunde nachzublättern. Und da stand bei den Arterienverschlüssen in einem ganz kleinen Nebensatz so am Ende, das macht auch Hörprobleme.
Okay, also eine Spur. Wohin führt die?
Ja, sie geht dieser Spur jetzt weiter nach und liest mehr über dieses extrem seltene Krankheitsbild, das auch in diesem Fachbuch nur kurz erwähnt ist. Also ein Syndrom, das wie bei Maike Feldmann drei Bereiche im Körper angreift. Das Gehirn, die Netzhaut und das Gehör. Sie bespricht sich dann mit den anderen beteiligten Ärzten, ne, Jan Tode, Athanasia Warnecke, um auch mit ihnen über ihren Verdacht zu sprechen. Und auch die anderen Ärzte sind sich einig, sie ist da auf eine wichtige Spur gestoßen. Ein Krankheitsbild, mit dem keiner der Beteiligten bisher zu tun hatte. Das Susak-Syndrom.
Okay, jetzt haben wir schon mal einen konkreten Namen. Gibt es denn Untersuchungen, Laborwerte oder ähnliches, um diese Verdachtsdiagnose zu beweisen?
Leider nein, aber wie so oft in der Medizin lässt sich die Diagnose stellen, wenn einige Kriterien erfüllt sind. Athanasia Warnecke erklärt das so.
Also diese Triade von den Balkenläsionen, der tieftonbedingten Schwerhörigkeit oder Tinnitus und der Augensymptomatik ist quasi schon beweisend für das Susak-Syndrom. Es gibt auch noch so unspezifische Symptome, wie zum Beispiel Kopfschmerzen, mit denen sich die Patienten präsentieren.
Diesen Satz wollte ich immer schon mal sagen. Es passt also alles zusammen.
Einer unserer Lieblingssätze hier bei Abenteuerdiagnose.
Richtig. Anhand der bisher aufgetretenen Symptome können also die Ärzte tatsächlich die extrem seltene Diagnose stellen. Maike Feldmann hat das Susak-Syndrom.
Die Ursache für das seltene Susak-Syndrom ist bisher nicht abschließend geklärt. Schuld ist wahrscheinlich ein fataler Fehler des Immunsystems. Immunzellen greifen die Innenwand der kleinsten Gefäße im Gehirn, in der Netzhaut des Auges und im Innenohr an. Die Folge? Die Gefäßwände entzünden sich, schwellen an und behindern so den Blutfluss. Es kommt zu Mini-Infarkten mit schwerwiegenden Folgen. Meist beginnt die Krankheit im Gehirn, führt zu Kopfschmerzen, Sprachausfällen oder epileptischen Anfällen. Im Verlauf kommt es dann zu einer Beteiligung der Augen mit zunehmenden Gesichtsfeldausfällen sowie der Ohren mit einer Innenohrschwerhörigkeit.
Also genau derselbe Verlauf wie bei Maike Feldmann. Die Krankheit wurde übrigens 1975 zum ersten Mal beschrieben von einem amerikanischen Neurologen namens John Susek. Weltweit sind bis heute nur ungefähr 500 Fälle bekannt, also wirklich total selten. Und es gibt wahrscheinlich eine hohe Dunkelziffer.
Also eine ziemlich spektakuläre Diagnose. Wie hat Maike Feldmann denn darauf reagiert?
Ja, interessanterweise war sie total erleichtert. Also endlich eine Diagnose zu haben, die alles erklärt, hat tatsächlich so etwas wie Erleichterung in ihr ausgelöst. Das war auch spannend, damals im Interview zu sehen. Also man hat richtig gesehen, wie sie auch so einen Ansatz von einem Lächeln auf den Lippen hatte.
Diese Erleichterung, dem Ganzen überhaupt einen Namen geben zu können, ist ja das eine. Das ist total schön, das erleben wir bei Abenteuerdiagnose auch immer wieder. Und das ist auch psychologisch total wichtig. Mhm. Aber so eine seltene Krankheit muss sich im besten Fall ja auch erfolgreich behandeln lassen. Gerade in so einem Fall wie dem von Maike, denn sonst droht ihr ja der totale Verlust von Sehkraft und möglicherweise auch der Verlust ihres Gehörs. Wie ist das denn beim Susak-Syndrom? Gibt es dafür eine wirksame Therapie? Cortison allein hat ja nicht ausreichend gewirkt.
Ja, das war tatsächlich nochmal ein spannendes und schwieriges Thema für die Ärzte. Wie so oft bei seltenen Erkrankungen gibt es da auch keine richtigen Leitlinien.
Also sprich, es gibt vielleicht Erfahrungsberichte in der Literatur, aber keine überprüften allgemeingültigen Regeln, was beim Susak-Syndrom wirksam hilft.
Ja, aber das Ärzteteam der Medizinischen Hochschule Hannover schließt sich mal wieder zusammen und entwickelt dann fachübergreifend ein Behandlungskonzept, das der Neurologe Thomas Skripolitz so beschrieben hat.
Bei Erkrankungsbildern wie dem Susak-Syndrom benötigt man am Anfang verschiedene Wirkstoffe, um den Stillstand zu erreichen. Das ist jetzt zwar nicht das Gleiche, aber beim Bluthochdruck zum Beispiel ist es ja auch so. Es gibt ja Patienten, die haben ein Blutdruckmedikament und es reicht und der Blutdruck geht runter. Und es gibt einige, die benötigen zwei oder drei mit verschiedenen Wirkweisen, damit es sich beruhigt.
Also es geht weiter darum, die Entzündung zu drosseln. Mhm. Aber die Ärzte wollen jetzt noch mal eine Schippe draufsetzen und ihr noch mehr unterschiedliche Medikamente geben.
Ja, so kann man es formulieren. Also die Entzündungsprozesse, die beim Susak-Syndrom im Körper ablaufen, sind natürlich sehr kompliziert. Ne? Da ist nicht nur ein kleiner Baustein irgendwie dran beteiligt, sondern viele kleine Mechanismen, die da zusammenwirken. Mhm. Und daher haben die Mediziner eine Kombination aus verschiedenen Wirkstoffen gegeben. Unter anderem wieder Cortison, aber auch Rituximab und Immunglobuline hat sie noch bekommen.
Okay, Rituximab, das müssen wir vielleicht kurz erklären. Das ist ein künstlich hergestellter Antikörper, ein sogenannter monoklonaler Antikörper, der unter anderem auch in der Krebstherapie eingesetzt wird. Mhm. Und Immunglobuline, das sind künstlich hergestellte Antikörper. Das ist insgesamt wahrscheinlich dann eine ziemlich aggressive Therapie gewesen in der Mischung, auch mit dem Cortison, wieder nicht ohne für Maike. Wie gut hat dieses Therapiekonzept denn angeschlagen?
Ja, es gibt jetzt tatsächlich endlich mal eine richtig gute Nachricht. Also die Entzündung klingt tatsächlich ab, ihr Zustand stabilisiert sich unter den Medikamenten und es ist seit der Diagnose auch zu keinen neuen Zwischenfällen mehr gekommen.
Ach super.
Und die Hoffnung der Ärzte ist jetzt, dass Maike diese Medikamente mit der Zeit vielleicht sogar wieder reduzieren kann und mit einer kleineren Dosis dann auch gut zurechtkommt.
Besteht denn auch Aussicht, dass sie irgendwann ganz geheilt ist?
Ja, also das dritte Mal jein. Es besteht die große Hoffnung, dass sie nach ausreichender Therapie irgendwann keine Medikamente mehr braucht und das Susak-Syndrom nie wieder aufflammt. Dass so etwas möglich ist, ist auch von anderen Autoimmunerkrankungen bekannt. Aber mit einigen Folgen der Erkrankung wird sie schon für immer leben müssen. Darüber ist sie sich auch selbst sehr bewusst.
Aktuell ist jetzt seit fast 2 Jahren soweit alles stabil unter der Medikation. Es ist eine Krankheit, mit der ich leben kann, aber man wird halt nicht wieder voll gesund. Es bleiben Schäden, die bleiben für immer.
Die Schäden an den Augen zum Beispiel, diese Zacken oder Flächen im Gesichtsfeld.
Ja, genau. Also die bleiben. Aber erstaunlich ist, dass sich ihre Ohren wieder komplett erholt haben.
Okay.
Da hatte sie wirklich Glück, weil es durchaus andere Patienten mit Susak-Syndrom gibt, die auch einen bleibenden Hörschaden haben. Ich habe da mit HNO-Ärztin Athanasia Warnecke drüber gesprochen und sie glaubt, dass durch die vorhergegangene Cortisontherapie der Angriff aufs Gehör zwar nicht aufgehalten werden konnte, aber zumindest abgemildert wurde. Und auch die betroffenen Stellen im Gehirn haben für sie keine Folgen. Der Schaden ist nicht groß, sodass das Gehirn es einfach kompensieren kann. Da hat Dr. Maike Feldmann also wirklich Glück gehabt.
Oh, Glückwunsch. Also, sie hat mittlerweile fertig promoviert. Das ist toll.
Ja, richtig. Das hat geklappt. Trotz all der Unsicherheiten hat sie sich nicht unterkriegen lassen. Sie hat trotz der vielen Rückschläge weiter an ihrem Ziel festgehalten und etwas verspätet dann seit April 2022 ihren Doktortitel. Das finde ich schon auch irgendwie beeindruckend, ne? Dass sie das dann so durchgezogen hat, auch in der Zeit, und sich dann nicht hat von ihrem Weg abbringen lassen. Sie hat übrigens auch angefangen zu arbeiten. Das hat auch gut geklappt, aber man muss sagen, sie hat mir auch erzählt, dann nochmal am Telefon, dass so ein ganzer Arbeitstag mit Starren auf dem Bildschirm auch echt anstrengend war für die Augen. Mhm. Aber ansonsten kommt sie mit den Einschränkungen jetzt im Alltag gut zurecht und darf sogar Auto fahren.
Großartig.
Das war ein wichtiger Punkt für sie. Das Interview, was ich mit ihr geführt habe, ist jetzt ja auch schon über ein Jahr her. Und darum habe ich vor der Aufzeichnung für diesen Podcast nochmal mit ihr gesprochen und gefragt, was so in der letzten Zeit passiert ist. Und dazu hat sie uns auch eine Sprachnachricht gesendet.
Seit Beginn des letzten Jahres ist weiterhin alles stabil. Und wir konnten jetzt dieses Jahr im Januar auch die Medikamente nochmal weiter reduzieren. Das heißt, die ganz harten Medikamente sind jetzt weitgehend raus. Das Cortison ist noch weiter reduziert worden und auch die Begleitmedikation weitestgehend ausgeschlichen. Das, was geblieben ist, sind eben noch die Immunglobuline, die ich weiterhin alle 6 Wochen bekomme. Und wenn das stabil bleibt, kann man dann eben in der Zukunft, also vielleicht ab dem nächsten Jahr, dann auch die Immunglobuline weglassen und dann hat es sich vielleicht dann auch komplett erledigt.
Und das wünsche ich ihr aus ganzem, ganzem Herzen, dass es weiterhin langsam, aber sicher aufwärts geht. Toll, dass Maike ihre Geschichte so offen erzählt hat. Lukas, dir schon einmal ganz großes Danke, dass du diesen wirklich spannenden Fall mitgebracht hast.
Gerne, danke, dass ich hier sein durfte.
Mich hat Maikes Geschichte ja total an einen anderen spannenden Fall erinnert, über den wir hier im Podcast letztes Jahr gesprochen haben. Da ging es um einen jungen Handballer, der auch plötzlich nicht mehr richtig hören konnte, dazu furchtbare Schwindelanfälle hatte. Am Ende hatte das auch mit den Augen zu tun, aber es war kein Susak-Syndrom, sondern es steckte noch eine ganz andere, super seltene Krankheit dahinter. Wenn ihr da auch mal reinhören wollt, Folge 67, heißt Time Out, findet ihr natürlich in der ARD-Audiothek. Und wenn ihr noch mehr Medizin auf die Ohren wollt, dann habe ich noch einen Podcast-Tipp für euch. Im SWR3-Podcast True Care erzählt Host und Intensivpfleger Ricardo Lange Krankheits- und Gesundheitsgeschichten von Menschen, die oftmals unsichtbar bleiben. Da hört ihr persönliche Schicksale, Geschichten des Zweifelns und lehrreiche Erzählungen über die Höhen und Tiefen des Lebens, erzählt von Betroffenen selbst, eingeordnet von Ricardo Lange und Expertinnen und Experten. Das ist empathisch, voller spannender Erkenntnisse und immer getreu dem Motto hoffnungsvoll bleiben und Ja zum Leben sagen. Hören könnt ihr True Care in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und damit sagen wir für heute Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
ARD